Manchmal haben wir ja schon so mit Geschwistern gesprochen, wenn ihr in Norddeutschland da gewesen seid, wo auch immer, und dann kam auch schon mal so das Gespräch darauf, dass man auch mal wieder hierher kommen sollte. Und jetzt hat sich das so ergeben mit den Tagen dort in Pforzheim, dass wir dort zusammen waren, und dann hatte ich auch gedacht, dann wäre das mal eine Gelegenheit, dass man nicht extra fahren brauchte. Und so bin ich auch Gott dankbar und froh, wieder mal unter euch sein zu dürfen und wünschte, dass auch Gott uns gemeinsam segnet. Grüße habe ich mitgebracht von der Gemeinde. Dann hat auch Bruder Mischenk grüßen lassen. Ich meine auch noch Bruder Zweier. Und jetzt aus Pforzheim hat die Gemeinde grüßen lassen, so wie auch Bruder Brose. Und so möchte ich auch diese, bitteschön, diese Grüße hier abgeben. Nun, wir wollen in dieser Nachmittagsstunde ein Wort betrachten, das ich überschrieben habe mit den Gedanken: Christus wandelt mitten unter uns. Und als Schriftgrundlage nehmen wir aus der Offenbarung 2 den ersten Vers. Hier heißt es: Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Aus dem Kapitel davor geht ja hervor, dass unter den sieben Leuchtern die sieben Gemeinden gemeint sind. Und unter diesen Gemeinden, so stellt es auch der Herr klar, wandelt der Herr. Das waren diese kleinasiatischen Gemeinden, die dort jetzt in der Türkei liegen, diese Orte. Und obwohl Christus im Himmel ist, lehrt uns das Wort, er wandelt doch unter uns. Auch entsprechend dem Wort, ich bin bei euch alle Tage, der Herr ist gegenwärtig. Und wir beginnen ja unsere Stunden im Namen des Herrn. Heißt also, der Herr soll doch unter uns sein, in unserer Mitte sein. Wir beginnen das nicht aus uns heraus, sondern im Namen des Herrn. Und wenn auch hier dieses Sendschreiben an Ephesus gerichtet ist, das ist ungefähr 96 nach Christus geschrieben worden, und wir dann in Apostelgeschichte 20, Vers 28 das Wort lesen, was ich mal kurz lesen möchte. Hier hat ja der Apostel Paulus die Jünger zu Ephesus zu sich gerufen, und er ermahnt dann hier die Ältesten: Habt doch Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Und von diesem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde oder dieses stattfand, und dem Schreiben an Ephesus durch die oder mittels der sieben Sendschreiben sind 37 Jahre vergangen. Runden wir auf, sagen wir 40 Jahre. Und in 40 Jahren kann so viel geschehen. Auch in einem Land, in einer Ortsgemeinde. Und wir sehen ja und kennen ja auch das Sendschreiben, wo der Herr gesagt hat, du hast die erste Liebe verlassen. Aber das flechte ich jetzt nun mal nebenher ein, das ist nicht der Hauptgedanke, sondern der Hauptgedanke lautet: Christus wandelt mitten unter uns. Wer ist dieser Christus? Und wie stellt sich Christus vor in diesen Sendschreiben? Und er stellt sich hier in Kapitel 2 in Vers 8 so vor: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Christus war nicht ein Mensch wie alle Menschen. Er war Gottes Sohn, und Er ist der Sohn Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Christus lebt und deshalb ist es ihm auch möglich, unter uns zu wandeln, auch hier gegenwärtig zu sein in dieser Stunde, an diesem Nachmittag. Dann lesen wir weiter in Vers 12. Da sagt der Herr an die Gemeinde zu Pergamus, das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert in der Hand. Und damit ist ja gemeint, er hat die Exekutive unter seiner Hand, also die vollziehende Gewalt. Man unterscheidet ja zwischen die gesetzgebende Gewalt und ausführende Gewalt, auch hier im Staat, also im Bundestag, Bundesrat, die erstellen die Gesetze, aber die ausführende Gewalt ist dann das Gericht oder auch die Polizei. Und diese ausführende Gewalt, die hat Christus unter sich. Er hält das zweischneidige Schwert in der Hand, er ist der Richter der Sinne und Gedanken. Dann haben wir eine weitere Beschreibung unter der Frage, wer ist der Herr? Und an die Gemeinde zu Thyatira schreibt hier Gottes Wort in Vers 18, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind gleich wie Messing. Mit anderen Worten, der solche helle Augen hat oder solche strahlende Augen, dem entgeht nichts. Und wo auch irgendwo auf einem Firmengrundstück zur Sicherheit des Abends Strahler angemacht werden, ja, da sagen wir, da ist es ja manchmal fast taghell. Also man kann alle Bewegungen sehen, man weiß gut, was sich auf dem Gelände tut. Und so entgeht auch unserem Herrn Jesus nichts. Er schaut in die einzelnen Gemeinden, ob es hier ist oder bei uns oder in welcher Ortsgemeinde es auch sein mag. Ja, er schaut auch in das Herz eines jeden Einzelnen hinein. Er kennt unsere Gesinnung, meine und deine Absicht. Er kennt jede Herzensfalte. Er weiß, wie es ein jeder meint, ob er es ernst meint oder sich nur verstellt und nicht das ist, was er ist. Ja, das ist unser Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen. Und weiter heißt, stellt sich Christus vor, er ist es, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. So stellt er sich in Kapitel 3, Vers 1 vor. Und damit ist gemeint, der Herr Jesus hat die Leitung mittels des Wirkens des Heiligen Geistes in seiner Hand. Und hat auch seine Diener, die Sterne, in der Hand. Er sieht die Arbeitsweise eines jeden Predigers oder auch der Ältesten. Und da ist es für mich persönlich immer so wichtig, predige das Wort. Oder wenn es auch von Christus heißt, und er sagte ihnen das Wort. Da kann man sicherlich zu verschiedenen Arbeitsweisen greifen. Oder wie man mir sagte, dass man dann Leute ansprach und sie einlud, einen christlichen Film im Kino zu schauen. Wird das einen Menschen bessern? Das ist nicht das Wort, das gepredigt wird. Und auch in der Vorlesung haben wir von diesem Wort gehört. Das ist das Ausschlaggebende und das Wichtigste. Die geistlichen Wirkungskräfte der Gemeinde befinden sich in der Hand Gottes. Er wirkt durch seinen Geist. Und wenn der Herr nicht mit uns ist, dann können wir wirken, schaffen und arbeiten. Das geht auch aus den Sendschreiben hervor. Dann ist viel Betriebsamkeit, aber doch nicht das Wirken des Geistes Gottes zu sehen, auch nicht zu empfinden. Wenn wahres Gottdienen zum Formwesen übergeht, dann zieht Gott die geistlichen Wirkungskräfte zurück und die ganze Gemeinde besteht nur noch aus Formwesen. Und davor bewahre uns Gott in dieser Zeit, dass wir nicht nur der Form nach dem Herrn dienen, sondern wirklich von ganzem Herzen. Und in Kapitel 3, Vers 7 stellt sich Christus als derjenige vor, der der Heilige und Wahrhaftige ist. Und damit sollte uns klar sein, dass Christus nichts Unheiliges duldet unter seinem Volk, in der einzelnen Familie oder auch überhaupt in einer Gemeinde. Er duldet nichts Unwahres und wir könnten auch sagen, er duldet keine Unwahrheiten. Und wenn Christus sagt, nur die Wahrheit wird euch frei machen, dann haben wir uns mit allem Fleiß daran zu halten, an der biblischen Wahrheit, weil Christus selbst der Wahrhaftige ist und der Heilige zugleich. Und wo ein Mensch auch die persönliche Heiligkeit verliert oder auch persönlich von der Wahrheit abweicht, dann hat der Christus nicht mehr als Freund, sondern als Gegner. Dann tritt Christus ihm sozusagen mit dem zweischneidigen Schwert entgegen. Das ist der Wahrhaftige. Und auch der das Schwert hat, das in der Hand, von dem wir gelesen haben. Wenn auch manches Unheilige in den Kinderschuhen steckt, Gott duldet es nicht. Und Gott geht dann nicht mit. Und was Christus aufdeckt und tadelt und beanstandet, das ist wahr. Und wenn Christus auch zu dem Herzen persönlich spricht, dann ist das wahr. Dann ist das das, was der Herr bei dem Einzelnen zu beanstanden hat, wo er den Finger drauflegt in aller Liebe und sagt, liebe Seele, das ist nicht mehr so, wie es einmal war. Oder du lebst nicht in der Heiligkeit, du lebst nicht in der biblischen Wahrheit. Und was hat der Mensch dann zu tun? Dann hat er sich darunter zu beugen. Genauso wie der Herr es auch von den Gemeinden erwartete. Aber wenn alles in Ordnung ist, ach, dann freut man sich. Wir singen dann im Lied, bist ohne Fleck und Tadel. Das weist uns immer wieder darauf hin, dass wir uns prüfen sollen, ob wir ohne Fleck und Tadel im persönlichen Leben sind. Und in Vers 14, Offenbarung Kapitel 3, heißt es, er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Es gibt in der Welt so manche falsche Zeugen. Manche Zeugen, so wissen wir, die werden gekauft, die werden bezahlt. Sag du so und so aus und dann macht man das. Aber Lügen haben kurze Beine und irgendwann kommt das auch an den Tag, dass der Mensch gelogen hat und dass es nicht die Wahrheit war. Was aber der Herr sieht und was der Herr bezeugt als der treue Zeuge, das ist wahr und das ist reine göttliche Wahrheit. Dagegen kann kein Mensch etwas sagen und wenn nur beispielhaft gesagt auch 100 Leute aufstehen würden und sagen, nein, das war doch nicht so. Christus ist der wahrhaftige Zeuge, da können Menschen dagegen sprechen, so viel sie wollen. Er ist der wahrhaftige Zeuge, vor dem keine Unwahrheit bestehen wird. Und was der Herr sieht und bezeugt, das ist eben auch wahr. So sieht der Herr unseren persönlichen Umgang mit Gott, inwieweit wir tägliche Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und man kann ja vielleicht auch das ein oder andere beanstanden bei dem Nächsten oder bei dem Bruder oder bei der Schwester. Und das Wichtige ist doch unser persönliches Gottdienen vor dem Herrn. Und da können wir ja auch nicht anders sagen als der Herr, als dass der Herr der wahrhaftige Zeuge ist. Er weiß, wie weit wir uns Zeit nehmen zum Gebet. Und jetzt in den Tagen in Pforzheim kam auch ein Bruder nach vorne und hat doch so erwähnt, wie er sich vor ein paar Jahren wieder neu aufgemacht hat und er auch so meinte, ja, so die Gemeinschaft mit Gott, das ist doch wesentlich besser, als sich da manche Fernsehserien oder Filmserien anzuschauen. Ja, das sieht der Herr, wie wir die Gemeinschaft legen mit dem Herrn. Und dabei dachte ich daran, als wir jetzt in Kanada und den USA waren und uns lud auch ein Bruder ein aus der englischsprachigen Gemeinde und wir haben ihn dann besucht zu Hause bei seinen Kindern und er hat mir auch mal geschrieben, dass auch, glaube ich, zwei seiner Kinder so nach Anderson hingehen, nach dem Werk, wo es da auch sehr leichtfertig zugeht, wo man sehr abgewichen ist von der Lehre der Gemeinde Gottes. Auf jeden Fall waren wir da im Wohnzimmer und dann war so ein großer Bildschirm und dann stand oben drüber so der Spruch in Englisch, nimm dir Zeit zum Gebet. Ja, dann dachte ich mir, wenn die Familie doch wahrscheinlich auch christlich, in dem Sinne christlich gesonnen ist, merken sie sehr wohl, dass der Fernseher schon allein ein Zeiträuber ist. Dass es da so steht, schade, dass ich es nicht fotografiert habe, aber da kann man sich doch so manche Gedanken machen. Zeit zum Gebet und was wird sein, wenn man da von dem Ding sitzt bis spät in die Abendstunden hinein und sich manches anschaut. Erstmal hat man gar nicht mehr den Zug zum Gebet und zweitens wird es nur noch ein Formgebet werden und damit kann der Herr nichts anfangen. Dann ist es gleichsam auch wie überhaupt kein Gebet, wenn man hier so die Gemeinschaft mit dem Herrn vernachlässigt und sich mehr Zeit für andere Dinge nimmt als für den Herrn. So haben wir also hier den Herrn, der sich so in verschiedener Art und Weise vorstellt und im siebten Sendschreiben eben als der treue und wahrhaftige Zeuge und geliebtem Herrn, da brauchen wir nicht darauf schauen, was der andere von mir denkt oder wie denkt der oder der über meinen geistlichen Stand. Lasst uns stets daran denken, jeder persönlich für sich, Christus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, da kommen wir nicht dran vorbei, vor dem werden wir einmal stehen müssen am Gerichtstage. Warum wandelt Christus mitten unter den Gemeinden? Christus ist das Haupt der Gemeinde, so lehrt uns Gottes Wort. Er hat die Oberaufsicht. Und dazu lese ich aus Kolosser Kapitel 2, Vers 5. Denn ob ich wohl nach dem Fleisch nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christum. Also Paulus war zu dem Zeitpunkt des Schreibens nicht persönlich anwesend, aber er sagt, ich freue mich und sehe eure Ordnung. Die Ordnung im Gottesdienst, dieses heilige Stille sein, den Respekt Gott gegenüber, das sieht Gott doch alles, das erwartet der Herr von uns. Und er sieht es auch, wenn da Unordnung ist, wenn es nicht so ist, wie es sein sollte im Gottesdienst. Und er sieht auch unseren festen Glauben, das wünsche ich euch auch, diesen festen Glauben an Christum, dass der nicht wankt, nicht schwach wird. Ja, Christus, er ist das Haupt des Leibes und unser Kopf, der weiß doch, was im Körper vorgeht. Der steuert doch auch unsere Bewegungen und deshalb ist auch Christus derjenige, der mitten unter den Gemeinden wandelt, weil er ja auch alles leiten und führen und steuern will. Und darum beten wir ja immer, Herr, habe du die Leitung in allem. Wir meinen es manchmal recht gut und doch hat der Herr einen anderen, einen besseren Weg und manchmal eine bessere Führung für uns, auch für die ganze Gemeinde. Er ist das Haupt. der alles weiß und der auch weiß, was im Einzelnen, im Leib Christi vorgeht. Christus achtet auch sehr auf die Reinheit der Gemeinde. Das geht ja schon daraus hervor, dass Christus sich bei der einen Gemeinde als der Heilige vorstellte. 5 von 7 Gemeinden besaßen diese Reinheit nicht. Und da war die Aufforderung zur Buße. Und als wir so unterwegs waren, habe ich mal so die Gemeinden gezählt, mit denen man so zusammenarbeitet. Und dann stellt sich ja selbstverständlich auch die Frage, wie beurteilt der Herr jede einzelne Gemeinde? Wie sieht der Herr den Zustand der ganzen Gemeinde an? Ist er vor ihm wohlgefällig? Hat er etwas zu tadeln oder hat er nichts zu tadeln? Wie sieht es aus? Und es liegt für uns auch an jedem Einzelnen, gerecht und heilig vor dem Herrn zu leben. Gottes Wort, es spricht ja auch von der reinen Jungfrau, so lesen wir im 2. Korinther Brief, Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut, einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Und das war das Bemühen des Apostels, das ist auch heute das Bemühen jeder, eines jeden Ältesten, eines jeden Predigers, der wirklich mit Ernst der Gemeinde vorsteht, darin, damit beschäftigt er sich. Und der Wandel jedes Christen muss also völlig rein sein, ohne bösen Schein und aufrichtig vor Gott. Ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Ja, dass er sich darstellte, eine Gemeinde. Und die eine Gemeinde hat auch nur einen Namen, und das ist der Name Gemeinde Gottes. Und heute Morgen wurde auch das Schriftwort gelesen in Pforzheim, wo Paulus Timotheus ermahnt, bleibe doch bei dem, was du gelernt hast. Und auch hier sind ganz teil ältere Geschwister, die wissen, was sie gelernt haben und von wem sie gelernt haben. Und unsere Aufgabe ist es, dabei zu bleiben, was wir übernommen haben, dass wir das auch so weitergeben können. Denn man stellt doch fest, es weicht doch alles ein bisschen so ab. Dann wird der Lehrpunkt nicht mehr so hoch gehalten über die Gemeinde oder auch der Lehrpunkt über die Heiligung. Und interessanterweise bekam ich vor einigen Wochen einen Anruf. Ich kenne diesen Mann von der Jugendzeit her. Er diente einmal auch Gott oder ist dann wieder abgefallen und hat einen Sohn, der sich auch bekehrt hat. Und dann sagt er, ja, dann war er jetzt auch zusammen mit Jugendlichen gewesen da für ein paar Tage. Ja, sagt aber, da sind dann ganz Teil Jugendlichen gewesen, die glauben nicht mehr an das zweite Gnadenwerk, an die Heiligung. Und obwohl dieser Vater jetzt nicht bekehrt war, aber er steht dafür ein und sagt, was ist das da, wenn die Jugendlichen zusammenkommen für eine ganze Woche und ein ganz Teil nicht mehr an die Heiligung glaubt und so auch sozusagen das nicht mehr vertritt. Ja, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das sollte uns wichtig sein und dass wir das auch so weitergeben und es hochhalten. Denn sonst geht es mit einer Gemeinde abwärts. Und ich meine immer, wenn man die Lehre der Gemeinde vernachlässigt und auch die Lehre über das zweite Gnadenwerk nicht mehr predigt, dann geht es ganz rapide ab mit einer Ortsgemeinde. Und es wird bald dann so eine Veränderung eintreten, dass man eine Gemeinde fast nicht mehr wiedererkennt. Von der Gesinnung, vom ernsten Gottdienst, andere Dinge mehr. Ja, Christus achtet auf unseren Stand zur Welt, zur Gottlosigkeit und auch zur Sünde. Welchen Stand nehmen wir da ein? Und Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 12, Vers 2: Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Und wenn wir diesen wohlgefälligen und vollkommenen Gotteswillen tun und uns mit allem Ernst an Gottes Wort halten, dann wird die Freude im Herzen immer größer. Dann haben wir Zufriedenheit im Herrn. Und dann geschieht auch kein Abweichen, sondern wir können vom Sieg singen in unserem geistlichen Leben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dein Bestreben sollte sein, näher mein Gott zu dir. Wir wollen ihm näher kommen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das Wort kennen wir und ich habe auch schon bei uns gesagt, aber wer gerne fernen sieht, der kann Gott nicht nahe sehen. Naht euch zu Gott. Das wollen wir immer wieder bedenken. Sein Wandel unter uns gibt ihm vollkommene Kenntnis über unseren Umgang als Geschwister miteinander und untereinander. Ich lese uns ein Schriftwort aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 12. Euch aber vermehre der Herr und lasse die Liebe völlig werden untereinander und gegen jedermann, wie denn auch wir sind gegen euch. Und das will der Herr ja vermehren, in jeder Gemeinde, in jedem Herzen, dass die Liebe gegeneinander und auch untereinander zunimmt und auch so die Liebe völlig wird untereinander. Aber dass die Liebe völlig wird, das liegt ja als erstes an jedem persönlich selbst. Nimmt in mir die Liebe zu, ja, dann habe ich auch mehr ausströmende Liebe anderen gegenüber. Nimmt sie in mir ab, ja, dann wird das immer weniger und ich ziehe mich vielleicht so zurück und habe dann vielleicht mehr auszusetzen bei den anderen, weil die Liebe bei mir weniger geworden ist. Ja, dabei fällt mir das Wort des Herrn ein, dass die Liebe am Ende der Zeit bei vielen erkalten wird. Der Herr hat also vollkommene Kenntnis über unseren Stand in der Liebe. Wir könnten es als Maß bezeichnen, als das Maß der Liebe oder wie hoch die Temperatur der Liebe bei uns ist, ob sie glüht des Geistes Feuer heiß in dir oder ob es da nur noch so ein kleines Flämmchen ist, das da bald ausgehen möchte. Lasst uns glühend sein im Geist. Er wandelt mitten unter und so sagt Gottes Wort also, weiß er auch, was rechts geschieht, er weiß, was links geschieht und er weiß um den Zustand derer, die auch im Versammlungshaus vorne oder hinten sitzen. Das weiß der Herr alles, kennt den Zustand und auch den Stand der Liebe im Herzen des Einzelnen. In 6 der Sendschreiben heißt es in Gottes Wort, ich weiß deine Werke. Die kennt der Herr und manch einer mag sich vielleicht auch rühmen, was er für den Herrn tut, aber der Herr, er selbst erkennt die Werke. Er weiß, aus welchen Motiven sie getan werden und wie die Werke aussehen und er kennt ja auch die Gedanken. Psalm 139, da kennen wir dieses Wort sicherlich und da ist es auch bemerkenswert manchmal, welche hohe Gedanken David hatte. wenn er hier auch so mit diesem Wort beginnt: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Ja, wenn David manchmal wohl so stille wurde, er wird ja auch als Prophet bezeichnet, dann hat er sehr schöne Gedanken gehabt, von Gott oder durch Gottes Geist eingegeben, wo er so manch herrliche Dinge beschrieb oder auch die Herrlichkeit Gottes im Psalm 103, dass auch die Engelscharen alles Gott dient und so. Ja, welch tiefgehende Gedanken hat er da zum Ausdruck gebracht. Der Herr weiß unsere Werke, er weiß um unser Miteinander, er weiß auch um das Füreinander, inwieweit wir für den anderen einstehen. Und falls auch das der Fall ist, kennt er auch das Gegeneinander. Das alles weiß der Herr innerhalb der Gemeinde. Er wandelt unter uns. Er weiß auch um unseren Wandel zu Hause oder wo du immer sein magst. Wir wissen ja, bei Gott spielt es auch keine Rolle, ob es finster ist oder hell. Er ist allgegenwärtig und weiß und sieht alles. Der Herr wandelt mitten unter der Gemeinde, und weil er das so macht, ist er auch der Mittelpunkt der Gemeinde. Ich lese uns aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Er ist der Mittelpunkt, um den wir uns alle zu scharen haben. Und auch unsere Verbindung geht ja immer über Christus. Wir stellen uns einen Kreis vor und in der Mitte einen Punkt. Und ich diene dem Herrn, ich blicke auf zu Christus und die Verbindung geht dann wieder über Christus hinweg zu dem anderen auf der anderen Seite des Kreises oder wo er sich befinden mag. Aber Christus selbst ist der Mittelpunkt, über den wir auch untereinander in Liebe die Gemeinschaft haben, die geschwisterliche Liebe haben. Nun gibt es ja auch manche Menschen, die möchten gerne im Mittelpunkt stehen. Und alles sollte sich am besten um den einen oder anderen drehen. Sie wollen angesehen oder geehrt werden. Und wenn dann nicht alles so läuft, wie sie es gerne haben möchten, dann ist man unzufrieden und zieht sich vielleicht ein bisschen zurück. Ist Christus aber nicht mehr der Mittelpunkt, dann ist auch eine Ortsgemeinde nicht mehr Gemeinde Gottes. Christus muss der Mittelpunkt sein, auf ihn muss sich alles konzentrieren, auf ihn wollen wir alle schauen und nicht auf Menschen oder auf andere Dinge. Und hier heißt es in Kolosser 1, Vers 18, dass er in allen Dingen den Vorrang haben möge, also er ist der Mittelpunkt. Er ist der Erste, er hat in allen Dingen den Vorrang. Christus, der im Mittelpunkt steht, der hat auch den Rundumblick in der Gemeinde und weiß alles. Und manche Vögel, die können ja sehr viel sehen, die haben die Augen so an den Seiten und jetzt bin ich da nicht so ganz so informiert, ob es auch Tiere gibt, aber ich glaube nicht, die so den Rundumblick haben, aber einen sehr weiten Blickwinkel haben, manche Tiere schon. Aber Christus ist es, der den Rundumblick hat. Er weiß um die Treuen in der Gemeinde, die von Herzen Gott dienen. Das wusste er auch hier bei den Sendschreiben, die Treue der Einzelnen. Aber du hast etliche, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und die hat der Herr auch in den Sendschreiben hervorgehoben und genannt. Der Herr weiß um die Schwachen oder Kranken in der Gemeinde und der Herr weiß auch um die Blinden in der Gemeinde. denen vielleicht schon manches gesagt wurde, was zu tun ist, die es aber einfach abweisen und weiter in ihrer Blindheit bleiben. Ja, das sieht der Herr alles. Der Herr weiß und kennt auch die Gleichgültigen oder diejenigen, die einem anderen nichts vergeben können, wo sie es vergeben sollten. Er weiß auch, wo im Leben des Einzelnen Sünde vorliegt, worüber man nicht Buße getan hat, vielleicht auch gar nicht Buße tun will, sich wieder der Wahrheit stellt. Das sieht der Herr. Er weiß auch, warum dein Stuhl manchmal in der Gemeinde leer bleibt, wo er besetzt sein könnte, wo du hier sein könntest, im Kreise der Kinder Gottes. Und es erfüllt einen manchmal immer wieder mit Wehmut, wenn man auch zur Bibelstunde kommt und es sind so wenige da. Ich habe es jetzt auch schon in Pforzheim angesprochen. Wir hatten ja Samstagmorgen Gebetsstunde und dann komme ich auf den Hof. Ja, es sollten an dem Tag über 150 oder so insgesamt da sein. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die kleine Kinder da noch haben. Aber dann waren da so wenige Autos, dachte ich gleich, na, heute ist doch Gebetsstunde, so ein paar Autos nur auf dem Hof. Nachher waren zu Beginn der Gebetsstunde ungefähr 20, nachher kamen ja noch mehr dazu. Aber doch könnten es gewiss mehr gewesen sein. Der Herr kennt auch dein Verlangen zur Gebetsstunde. Und Geschwister, wenn doch das Glühen im Geist da ist, ich glaube, dann ist es doch gar keine Frage, komme ich oder komme ich nicht zur Gebetsstunde, dann bin ich da. Und ich kann sagen, ich habe es mein Leben lang praktiziert. Und auch als wir kleine Kinder hatten und wenn die Kinder nicht gesund waren, ja, wenn meine Frau zu Hause blieb, dann musste sie zu Hause bleiben. Dann habe ich vielleicht die anderen genommen oder wenn ich anders bin, ich alleine gefahren, aber ich war da. Ich bin nicht jetzt meiner Frau zuliebe auch zu Hause geblieben. Und ich denke, aus der Ehe kann doch sicherlich immer einer auch zur Gebetsstunde kommen, um auch sich hier am Gebet zu beteiligen und auch die Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Also er weiß auch, warum dein Stuhl manchmal leer bleibt, wo er besetzt sein könnte. Und wenn auch Dinge im Leben da sind, die du vielleicht nur ganz alleine weißt, Christus ist der treue Zeuge, er weiß es auch, ihm ist nichts unbekannt. Und an Pergamus schreibt er, ich weiß, was du tust. Er weiß es, ob es gut ist oder nicht gut ist. Christus, er kennt auch die unbeschönigten Absichten oder auch die beschönigten Absichten, wie auch immer. Das ist dem Herrn sehr wohl bekannt. Und was wird sein, wenn der Herr unter uns wandelt, wenn er sieht, da ist doch alles in Ordnung unter dem Volk Gottes in der Gemeinde, die Mehrheit dient Gott von Herzen, steht für die Wahrheit ein, hält sich zum Worte Gottes. Und wenn das so ist, dann segnet Gott sein Volk, dann hilft er, dann bewahrt er sein Volk, er streitet für sein Volk und tritt für es ein. Dann gibt der Herr auch seiner Herde stets die richtige Speise zur richtigen Zeit. Dazu lese ich aus dem 1. Petrusbrief, im Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Das ist die Aufgabe der Hirten, der Prediger, dass sie die Gemeinde weiden sollen, dass sie auf guter, frischer Weide führen, dass auch die Geschwister gespeist werden. Wenn der Herr unter uns wandelt, dann kennt er auch die Nöte oder Trübsale der Gemeinde und weiß, was der Gemeinde nötig ist, wird für die Gemeinde sorgen. Dann weiß auch der Herr um die geringe Kraft und das Bemühen, sein Wort zu halten. Und Gottes Wort sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Ja, der Herr weiß und sagt ja auch in dem einen Schreiben, ich weiß deine Kraft, die ist gering. Aber der Herr ergibt Kraft zum Überwinden und auch siegreich zu sein. Der Herr ist aber auch bereit, den Leuchter umzustoßen, wenn man trotz Warnung nicht Buße tut. Dazu ist der Herr bereit, das liegt auch allein in seiner Hand, dass das Licht dann sozusagen komplett erlischt innerhalb der Gemeinde und das Wenige, was noch an Erkenntnis, was noch an Licht war, das schwindet dann auch noch. Das feuerflammende Auge des Herrn, es schaut in dein Herz. Es schaut auch hier in diese Ortsgemeinde hinein. Christus selbst hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wem gilt das? Der Gemeinde des lebendigen Gottes, den Treuen, denen, die an Gottes Wort festhalten, denen das Wort Gottes auch immer wieder wichtig ist und für diejenigen, die daran bleiben. Und wir haben in der Vorlesung gehört, im 1. Petrus 1, auch da im letzten Vers, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Es war also nichts Neues, was Petrus da schrieb. Es war das Wort, das verkündigt worden ist. Und dabei wollen wir auch bleiben, bei diesem lebendigen Wort Gottes. Und nur das lebendige Wort Gottes, das bewegt auch etwas im Herzen und auch unter einer Gemeinde und auch unter Sündern. Aber wenn man damit mancherlei Krücken ankommt, mit neuen Arbeitsmethoden, um etwas zu bewirken, das ist nicht das lebendige Wort Gottes. Es muss schon das lebendige Wort Gottes sein, das bewirkt etwas. Und dabei wollen wir auch bleiben, geliebt im Herrn, und wollen auch stets daran denken, dass Christus doch unter uns wandelt in der Gemeinde. Und deshalb habe ich auch bei uns schon so oft erwähnt, die Ehrfurcht, wie komme ich zum Gottesdienst und wie verhalte ich mich im Gottesdienst. Und würde die Königin von England hier sitzen und uns besuchen, ja, dann würden wir doch sagen, das ist eine ganz hohe Person. Jetzt müssen wir doch darauf achten, auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber Christus ist doch der König über alle Könige. Da sollten wir doch am ehesten dann denken, wir sind vor Gott im Gottesdienst. Und deshalb auch gebührt ihm die Ehre und die Achtung und Respekt. Und das wollen wir ihm immer bringen, auch in jeder Stunde. Amen.